Dann würde ich übergeben. Herr Müller, fangen Sie an.
Mache ich gerne. Vielen Dank für die einleitenden Worte, Herr Liebel. Ja, nochmal zu meiner Person. Ralf Müller ist mein Name und ich bin, wie er schon sagte, hier an der Goethe-Universität hier in Frankfurt beschäftigt, bei Studium Digitale. Das ist die zentrale E-Learning-Einrichtung der Universität. Wir qualifizieren Lehrende beim Einsatz neuer Medien. Neu spricht man jetzt mittlerweile auch digitaler Medien in der Lehre. Und in diesem Rahmen gibt es, wie gesagt, auch eine Workshop-Reihe, wo dann auch der Herr Liebel, wo wir uns dann drüber kennengelernt haben. Ich habe hier vorne noch so ein bisschen Infomaterial hingelegt. Das können Sie sich gerne mitnehmen zum Schluss. Das sind so unsere vier Arbeitsbereiche: Mediendidaktik, Medienproduktion, Medientechnik und Evaluation. Wer von Ihnen war heute Morgen bei dem Thema Video dabei? Dann haben Sie schon einen Kollegen aus der Medienproduktion kennengelernt. Ich sitze da oben bei der Mediendidaktik. Ja, das habe ich mir als inhaltlichen Fahrplan ausgedacht, einmal eine kurze Ausgangslage Ihnen zu schildern, dann einmal das Thema 100 Jahre E-Learning zu umreißen, dann den Mehrwert von E-Learning mit Ihnen zu besprechen, E-Learning-Szenarien dann aufzuzeigen und dann mit Ihnen mal weiterdenken. Fragen wir einmal erstmal, nur mal so für sich jeder, Sie können es mir dann gerne zurufen, wissen Sie noch so, wie viele Jahre Sie in der Schule und in Ihrer ersten Ausbildung verbracht haben? 20. Ja, mal kurz rechnen. Also 8 Jahre Schule, kommt nochmal Studium eventuell drauf oder Berufsausbildung. Da kommen schnell mal so ein Dutzend Jahre oder so und gerne mal auch aufwärts zusammen. Wer von Ihnen hat Kinder? Ja, das ist auch schon eine Reihe. Ist jemand von Ihnen irgendwie im Sport oder in irgendeinem Verein tätig, wo Sie irgendwie Gruppen betreuen oder solche Geschichten? Sehr schön. Das heißt also, hier haben wir eigentlich schon eine ganze Menge an Experten, was das Thema Lernen anbelangt. Wenn Sie das mal zusammenrechnen, Ihre Schulerfahrung, Ihre Erfahrung als Eltern, man lernt nicht nur, man bringt auch bei, und auch in Ihrer Gruppe. Das heißt also, das, was wir auch hier heute machen zum Thema E-Learning, machen Sie im Großen und Ganzen eigentlich schon selber. Das Spannende wird sein, gibt es da irgendwie Überdeckungen und Ähnlichkeiten, Andersartigkeiten etc. Wer von Ihnen schaut regelmäßig in Wikipedia, um sich zu... Das freut Wikipedia. Ja. Ja, wir haben bei uns gibt es durchaus mittlerweile auch Dozenten an der Hochschule. Früher war das ja so, meine Studierenden dürfen nicht Wikipedia nutzen. Mittlerweile ist es so, nicht, dass er jetzt sagt, Wikipedia ist das Allheilmittel, aber es wird durchaus schon gesagt, was ich nicht im Internet finde, das kann nicht mehr relevant sein. Ja. Kann man erstmal so stehen lassen, muss man, ist sicherlich auch so ein bisschen provokant gemeint. Wer von Ihnen schaut so bei YouTube vorbei, nicht nur Katzenvideos, sondern um sich für irgendwas zu informieren oder im Vortrag. So. Das heißt, Sie sind nicht nur Experte im Lernen und im Lehren, sondern Sie sind auch E-Learning-Experten schon. Das heißt, Sie wissen durchaus, wie Sie digitale Medien dazu nutzen können, Ihr Wissen irgendwie zu erweitern, sich mit Informationen zu versorgen, etc. Wer von Ihnen ist denn jetzt mal wirklich Hand aufs Herz im Bereich E-Learning tätig von Ihnen? Wer muss da irgendwas machen? 3. Dann, ich frage Sie ganz kurz, was machen Sie?
Ja, ich habe auch eine Qualifikation gemacht und habe einmal einen Blended Learning Kurs entwickelt und durchgeführt. Da gab es allerdings noch keine Webkonferenzen, haben wir dann Telefonkonferenzen, E-Learning-Aufgaben und Präsenz gemischt. Ja, das ist mal so das.
Mhm. Okay, Webkonferenz.
Das hat das alles selbst. Deshalb Ergänzungen, wir versuchen bei Beratungs- und Ausbildung und Weiterbildung E-Learning eher als Blended Learning Unterstützungsmedien mit Google.
Wir haben in einem internationalen Projekt, in dem Fall Türkei, versuchen wir eben Wissen an verschiedene Zielgruppen rüberzubringen und das eben halt mit WGTs, also mit Lernprogrammen, die automatisch alleine laufen und das eben auch versuchen, eben gleich in 3 Sprachen parallel zu produzieren.
Mhm. Okay. Für wen waren jetzt die Begriffe Moodle, Blended Learning, WBT neu?
Moodle habe ich schon mal gehört.
Aber. Wunderbar, sehr schön. Sie sind, alle sind richtig hier. Die schon mal was davon gehört haben, aber auch die davon noch nichts gehört haben, dann haben Sie nämlich schon mal so ein paar Schlagworte gehört, die sich Ihnen quasi entfalten werden, wenn Sie sich da in diesen Bereich E-Learning hineinbewegen werden. Damit weiß ich so ein bisschen Bescheid. Nein, andere, noch eine Frage. Was möchten Sie mitnehmen? Weswegen sind Sie hier?
Tools und Prinzipien.
Tools und Prinzipien. Nur das muss ich für mich aufschreiben, ich gucke, damit ich Ihnen nicht vorkomme. Tools und Prinzipien.
Aufwand und Erfolgsbedingungen.
Aha. Aufwand und Erfolg. Und sowas im Angebot.
Der Erfahrungsaustausch.
Aha.
Grobe Vorstellung, ob es für meine Institution was ist.
Mhm. Orientierung.
Genau.
Mhm.
Und wie Sie die Entwicklung der Nutzung einschätzen.
Mhm.
Wir sind ja noch so in so einer Zwischenphase. Also wie Sie die weitere Entwicklung der Nutzung einschätzen, aus Ihrer etwas breiteren Sicht als.
Wo geht's hin? Ja.
Ja, so ein bisschen über die Formate vielleicht auch nochmal.
Ja.
Eigentlich,
okay.
Ja, so ein bisschen. Was macht dann aus einer gut gemachten, meinetwegen PowerPoint in E-Learning.
Mhm. Ja, wie wird aus PPT, ich mache da kurz EL, E-Learning. Ja. Denk mir, haben wir was? Oder gibt es noch ganz dringende? Dann würde ich jetzt gleich mal so ein bisschen anfangen zu schauen, dass ich mich dann durch diese Liste hindurch arbeite. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Gut, bevor wir, das war so die, ich habe dann nochmal den Flyer gelesen, die Überschrift, bevor wir quasi hier reinspringen und uns Tools angucken und solche Geschichten, ist es mir immer ganz wichtig, dass wir E-Learning und was da drin passiert, in einem Rahmen verorten. Weil wir kommen sonst sehr schnell quasi sehr fokussiert auf einen Punkt und glauben, das ist es. Und das ist es dann oftmals nicht. Und wenn ich kann jetzt sagen, ich bin seit 20 Jahren in dem Geschäft unterwegs und mir begegnen immer wieder Dinge, von denen ich dachte, die sind doch schon längst erledigt. Das hatten wir doch schon. Aber irgendjemand entdeckt es neu und sagt dann, boah, das ist aber jetzt was ganz Tolles. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns nochmal so eine Ausgangslage verschaffen. Und auch gerade, wenn wir in Richtung Erfolg denken, uns überlegen, von welcher Art von Erfolg reden wir, wollen wir reden. Denn das kann auch sehr unterschiedlich sein. Und fangen wir aber bei der Ausgangslage an. Und die Ausgangslage war die Wissensforum, ist hier die Überschrift. Und da dachte ich mir, ja, gut, da könnte man sagen, wir haben ein Problem. Und das Problem besteht darin, dass wir immer mehr Wissen erzeugen und dieses Wissen allerdings auch genauso schnell wieder überholt wird. Dann ist es nicht mehr aktuell. Das heißt, da müssen wir irgendwie Mechanismen finden, damit wir dieses Wissen aktuell halten können, damit wir im der Berufsausbildung, aber auch während der Berufslaufbahn weiter auf dem Laufenden bleiben können. Ein anderer Punkt, den finden wir häufig bei uns an der Hochschule oder auch, ich höre es von Betrieben oder wenn man so ein bisschen die Stimmungen immer liest, wenn man sagt so, was kommen denn da für Lernende zu uns an die Hochschule oder zu uns in den Betrieb? Auch da wird oftmals festgestellt, dass das, was wir als Basiswissen uns vorgestellt haben, das ist auch irgendwie nicht das, was wir erwartet haben. Also auch da brauchen wir eine Lösung. Und der Mensch ist erfinderisch. Er schafft sich immer Werkzeuge und er schafft sich immer Lösungen. Und für unsere Zeit ist es so, dass ein Großteil unserer Lösung darin besteht, dass wir für das Verteilen von Wissen, das Sammeln von Informationen, immer wunderbar schnellere Speichermedien haben. Wir haben Vernetzungen, wir können alles überall hinbringen, an jeden Mann und an jede Frau, Infrastruktur vorausgesetzt. Ja? Also das können wir alles gut bewerkstelligen. So dass wir durchaus, wenn wir das sagen, so das Thema E-Learning, das ist so ein bisschen wie so diese Formel von Einstein, so, ne? Das ist also die Masse mal Geschwindigkeit, quasi. Viel Speicher, viel Netz, viele Verarbeitungsgeschwindigkeit. Das ermöglicht es uns, unsere Wissensinhalte und unsere Wissensprozesse auf dem Laufenden zu halten. Da liegt eine Chance drin. Allerdings gibt es, wenn wir uns dann wieder anschauen, die wir noch nicht digital sind, sondern analog arbeiten, dann ist es wichtig zu wissen, dass das, was hier oben drin ist, in unserem Kopf, ein ziemliches Sparbrötchen ist. Denn damit es gut arbeiten kann, braucht es Kohlenhydrate und Sauerstoff. Das sind endliche Ressourcen in unserem Körper. Und von daher versucht unser Gehirn, wenn es sich mit der Realität auseinandersetzt, und auch beim Lernen, das möglichst effizient zu tun. Bloß nicht so viel Aufwand zu betreiben. Ja? Wenn Sie irgendwo immer so mal in Ratgebern hören, aktivieren Sie Ihr Gehirn zu 100%. Kann ich sagen, tun Sie das bloß nicht. Weil dann, das machen Sie vielleicht eine Sekunde lang und danach brennen Sie durch. Weil sie dann so viel Sauerstoff und Kohlenhydrate verbraucht haben, dass da oben ein Kurzschluss entsteht. So, das heißt also, das Gehirn will nicht andauernd alles mehr lernen. Es will es effektiver handhaben können. Man kann auch durchaus sagen, Experten denken nicht mehr als jetzt Anfänger in einem Themabereich. Die denken nur effizienter. Die benutzen nicht mehr so viel Gehirnkapazitäten, um auf bestimmte Dinge zu kommen. Das ist ein spannender Punkt, wenn wir das mit dem Thema Lernen verknüpfen wollen. Gehen wir noch also einen kleinen Schritt weiter. So gibt es so das klassische Schema. Wir haben so einen Arbeitsspeicher, der ist jetzt bei Ihnen und auch bei mir gerade aktiv. Der beschäftigt sich mit der Jetzt-Situation. Sie hören Töne, sehen Formen, Farben vor sich stehen. Und das soll irgendwann mal in den Zwischenspeicher, paar Minuten Dauer, und damit wir dann lernen, soll es in das Langzeitgedächtnis übergehen, damit Sie auch noch morgen und in 5 Jahren sagen können, ja, das ist E-Learning. Dazu, wie gesagt, gibt es eine ganze Menge Informationen, die jetzt bei Ihnen reinlaufen. Ihr Arbeitsgedächtnis sagt, ist das sinnvoll? Kenne ich da irgendwas von? Und fragt mal im Langzeitgedächtnis nach. Denn das, was überhaupt nicht irgendwie Ihnen bekannt vorkommt, lassen wir erstmal weg. Sparbrötchen. Das Langzeitgedächtnis sagt, ja, kenne ich, hat irgendwas mit Lernen zu tun. Ich bin E-Learning-Beauftragter oder ich habe mal in Wikipedia nachgeguckt. Ja, könnte sein, dass da vielleicht was Interessantes. Packen wir es mal in den Zwischenspeicher, schauen wir mal, was da kommt. Und irgendwann mal, wie gesagt, gelangt es durch, vielleicht mal nachfragen, wir machen nachher noch ein Diktat, ein Quiz, kommt es irgendwann mal ins Langzeitgedächtnis hinein. Und dann wissen Sie es. Aber auch da gehört unsere Problemlage in der Regel nicht auf, dass mit dem Wissen und dem vorhandenen Informationsmengen stellt sich wohl oftmals so dar, dass das blöderweise auch noch über die Zeit hin abnimmt. Das liegt auch zum Teil daran, dass unser Gehirn schon wieder anfängt zu sparen. Dort hast du lange nicht mehr drüber nachgedacht, hast du lange nicht mehr angewendet, brauchst du vielleicht nicht mehr so sehr. Ja? So, dass wir da, auch wenn wir sagen Lernen oder auch E-Learning, sind das so die Mechanismen, gegen die wir immer wieder ankämpfen müssen. Und wenn Sie das Bild ansehen, dann müssen Sie auch schon anfangen zu kämpfen, weil da sind schon viel zu viele Informationen für Sie drauf. Ja? Damit man das so in den Griff bekommt, da gibt es halt eben dann die Didaktik. Die Didaktik überlegt sich, wie schaffen wir das, Informationseinheiten aufzubereiten, dass wir sie zur richtigen Zeit an die richtige Position, an der richtigen Stelle vermitteln können, damit sie auch einen bestimmten Gang durch unsere Arbeitszwischenspeicher und Langzeitgedächtnis machen. Und so eine Definition hatte ich letztes Mal rausgefunden, die fand ich ganz nett und prägnant, muss man nicht so einen ganzen dicken Schinken, Didaktik 1 und 2 lesen, sondern sich überlegen, so wer, was, von wem, wann, mit wem, wo, wie, womit und wozu lernen soll. Wenn Sie sich die Fragen immer mal wieder stellen, da kommt man eigentlich schon relativ weit mit. Und das nicht nur beim normalen, sondern auch beim E-Learning. Zwischendurch Verständnisfragen können Sie ruhig Fingerchen heben. Ansonsten Fragen heben wir dann nach der Aufzeichnung so auf. Das war so ein bisschen so zum Thema Lernen. Gibt es natürlich viel mehr Literatur, nur so als Anriss an der Stelle. Der nächste Punkt wäre 100 Jahre E-Learning. Müssten Sie eigentlich die Stirn runzeln, zumindest die, die jetzt E-Learning haben. Wir sagen also 100 Jahre, lieber Mann da vorne, das ist vielleicht ein bisschen verwegen. Ja, faktisch ist es so, der Begriff E-Learning, der kommt so Mitte 1990, in den späten 90er Jahren auf. Aber wichtig ist es mir auch da, dass das nicht vom Himmel fällt, sondern dass das quasi in eine Geschichte fällt. Und zwar in eine Geschichte, und da fange ich mal so 100 Jahre circa an, das waren auch schon neue Medien, habe ich irgendwann mal entdeckt. Da gab es Sprachlernprogramme für Grammophonplatten. Ja? Da konnten Sie Fremdsprachen lernen mit einer Platte. Ende des 19. Jahrhunderts. Das war neue Medien. Ja? Also, kurzum, halt eben Fernlernen an der Stelle. Dann, wer von Ihnen hat mal so noch die Zeiten des Schulfernsehens, Schulfunk, ich auch ein bisschen, ne? Wie gesagt, haben wir auch so eine Entwicklung, wo wir gesagt haben, wir benutzen Medien, um einfach noch mehr Bildungsinhalte transportieren zu können, um den Schulunterricht nachträglich noch irgendwie aufbereiten zu können, verschieden, auch halt eben Informationen medial aufbereitet an Schulen geben zu können. Anfang der 90er Jahre hat sich das dann wieder, ist das wieder eingestellt worden, in der Form wieder. Dann gab es Ansätze, nicht nur zu sagen, wir brauchen Medien zum Einsatz, sondern dann, wo sie sagt, wie lernen wir eigentlich? Da hat man das untersucht und gesagt, man braucht eigentlich hier vorne gar keinen Lehrer mehr, man kann das durch Instruktionen so programmieren, dass man selbstgesteuert durch so einen Lernprozess durchgeht. Hat jemand von Ihnen mal so programmierten Unterricht mit so einem Buch irgendwas gelernt? Ich habe mal Chemie gemacht. Was haben Sie gelernt? Dito-Französisch, genau. Also auch hier haben wir so einen Ansatz, selbst so ein gestreutes Selbstlernen bieten zu können. Dann gab es Sprachlabore. Sprachlabore haben wir eingesetzt. Dann gab es sogar schon frühe Lernprogramme auf Computern und Maschinen. Ich habe mal so eins ausgegraben in BTX, IBM-Computer, die frühen Großrechner. Da gab es auch schon Lernprogramme drauf. Es gab immer, und es gibt es noch, das Fernstudium klassischerweise, die lange einfach mit Papier gearbeitet haben. Bis wir irgendwann mal dann dazu ankommen, multimedial zu werden. Hatten wir oben auch schon, Multimedia. Das Spannende ist hier, wir müssen nicht mehr Buch und Schallplatte und Grammophon haben, sondern wir packen alles auf ein Medium drauf. Das war so, in den 80er Jahren fing das an, so multimediales Lernen. Der große Hype an der Stelle, aus dem dann E-Learning heraus entstanden ist, nämlich nicht nur in Kombination, dass man irgendwie eine Lern-CD hatte, sondern dass man auch noch eine Kommunikation, eine Vernetzung zu anderen Lernern herstellen konnte. Und das ist, seit wir Internet als massentaugliches Medium einsetzen können. Das setzt so Mitte der 90er Jahre ein. Das sind unsere Rahmenbedingungen von dem, wo wir E-Learning drauf betreiben. Das sind die Erfahrungen mit Fernlernen, mit Abbrüchen, mit Medieneinsatz und. Gut, wir haben also viel ausprobiert schon, um einfach mediengestützt Lernen zu betreiben. Gucken wir uns mal an, warum eigentlich? Was kommt dabei eigentlich raus? Mehrwerte können wir so auf verschiedenen Ebenen betrachten. Erste Ebene wäre so auf der kognitiven Ebene zu sagen, okay, was bringt es eigentlich für unseren Lernprozess, für unser Gehirn? Und da ist es so, dass wir feststellen können, dass unser Gehirn, da es vernetzt arbeitet, gerne Inhalte in verschiedenen Medien Präsentationen oder in verschiedenen Situationen erlebt um es dann nachhaltig abspeichern zu können. Deswegen hat eben auch der Punkt zu sagen, also Multimedia kann hier helfen, weil wir hier verschiedene Text, Ton, Bewegtbild, verschiedene mediale Präsentationsformen von einem Begriff uns darstellen lassen können. Kann dann zum Beispiel so aussehen, das ist jetzt hier aus einer Informatikveranstaltung heraus, ein Referent erzählt hier etwas zur spekulativen Optimierung. Wir haben also quasi, wir haben Ton, wir haben ihn als Sprecher, da kann man sich durchaus drüber streiten. Es gibt da Ansichten zu sagen, man braucht so ein Talking Head nicht. Andere sagen, nein, wir brauchen das als Identifikationsfigur, um einfach so diese Lernsituation, da ist jemand Reales, der mir was erzählt. Und wir haben hier Textinformationen, also auch quasi noch zu dem Problem, was er uns da vermitteln will. Problem hier, dass ich die Maus nicht finde. Gut, das ist quasi so eine Rezeption von Wissensinhalten. Nun geht es aber auch noch weiter. Wir können anhand von digitalen Medien quasi auch noch interagieren mit diesen Medien, die uns Ton und Bild und alles Mögliche präsentieren. Das heißt, Interaktivität ist da als nächster Punkt wichtig gewesen. Und um das habe ich mal aufgerufen, wenn ich den Mauszeiger jetzt finde. Während er sich hier noch ein bisschen zurechtsucht. Das hier quasi ist so ein WBT, ein Web-Based Training, ein Lernprogramm. Ist hier aus der Soziologie herausgenommen und da geht es um das Thema Vorbereitung von Interviews. Und er sucht und sucht und sucht. Die Interaktion mache ich jetzt mal mit, Sie stellen sich vor und ich mache die Interaktion mit meinem Zeiger. Also hier sind einzelne Symbole und man kann hier zum einen diesen Raum damit bestücken dann bekomme ich gleichzeitig auch noch eine Rückmeldung darüber, ob ich was vergessen habe, ob irgendwas nicht notwendig ist. Das heißt, dieses Programm interagiert mit mir, so wie ich diese Eingaben betätige. Was unser Gehirn auch braucht, ist Wiederholung. Weil sonst sagt der Arbeitsspeicher schon einmal gesehen, vergesse ich sofort wieder am besten. Es braucht Wiederholung, es braucht Überprüfung von Inhalten. Und Wiederholung zum Beispiel von Vorlesungssituationen. Wer von Ihnen mal im Vorlesungssaal gesessen hat und sich durch die ein oder andere Vorlesung gekämpft hat, der wird, Sie müssen nicht aufzeigen, für sich ab und zu mal festgestellt haben, irgendwann war ich woanders. Ich war nicht da. Und Sie sind plötzlich wieder da und sagen, was spricht dieser Mensch da vorne eigentlich? Ja? Und auch hier kann uns eine Vorlesungsaufzeichnung, ne, wenn Sie jetzt sagen, was hat er hier vorne gesagt? Da ist die Vorlesungsaufzeichnung, Sie können es jederzeit sich nochmal anhören. Also Wiederholung, eine Möglichkeit, testen, auswerten von Fragen, hier ganz klassisch Multiple Choice, es gibt unzählige von verschiedenen Abfrage- und Testformaten, Das ist so das Schnellste, was mir so auf die Schnelle so in die Finger gekommen ist. Das sind wunderbare Sachen, weil das macht dieser Rechner, das macht E-Learning mit Ihnen stundenlang. Das können, also solange der Anbieter Ihnen das erlaubt, aber Sie können da wirklich Trainingssituationen schaffen, die schaffen Sie so in einer Präsenzsituation selber nicht und zu Hause, wenn Sie alleine vor dem Buch sitzen, auch schwierig. Da hilft so etwas wesentlich, Sie bei der Stange zu halten. Lernen ist, das hat man so ein bisschen später merkwürdigerweise festgestellt, als man so E-Learning sagte, so super, wir haben hier oben Multimedia, Interaktivität, Testprogramme, wir geben den Leuten alle eine CD und dann kluppt das schon. Nee, hat nicht funktioniert. Sie haben eben das Stichwort Blended Learning durch den Raum fliegen sehen. Wir brauchen Austausch. Lernen ist auch ein sozialer Prozess. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Aber es braucht so einen Austausch. Und das heißt, es muss eigentlich immer eine Situation geben, wo ich einen Lehrer fragen kann, wo ich nochmal meine Nebenfrau, meinen Nebenmann fragen kann, um miteinander Wissen weiter zu verarbeiten. Das Beispiel spare ich uns, das kommt gleich eh nochmal ein paar Mal. Der gegenteilige Punkt ist natürlich zu sagen, jetzt muss ich mal für mich selber arbeiten können. Ich will mal für mich selber nicht andauernd dieses Gruppengespräch, da Murmelgruppe, sondern ich will mal für mich konzentriert einen Inhalt durcharbeiten und dann gerne mal sich mal testen und vor- und zurückspielen und mir das immer wieder angucken. Das heißt, oder ich möchte auch meine Inhalte selber bestellen, festlegen, sodass ich sage, ich brauche hier halt eben auch so eine Individualisierung von Lernen. Das ist eine tricky Angelegenheit. Das ist so ein Moment, da spricht man heute so von adaptivem Lernen. Das ist so das höchste der Gefühle. Quasi die Maschine, unser E-Learning im Hintergrund, erkennt, was wir so machen, wie wir eventuell so drauf sind und sagt uns, ach nee, jetzt hat er sich schon 5-mal ein Video angeguckt, jetzt machen wir mal einen kleinen Medienwechsel, jetzt soll er mal bitte auch mal eine Aufgabe dazu machen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja? Das ist nicht ganz einfach zu realisieren, weil da gibt es unendlich viele Parameter, die man eingestellt hat. So andere Sachen sind, ich habe hier, ist so ein freier Kurs bei Google, wenn Sie sich mal als Online-Managerin oder Manager qualifizieren wollen, kann man den wunderbar mitmachen. Da kann man sich quasi so einen Lehrplan selber zusammenstellen. Da sagt man, ich will gerne ein bisschen was über E-Mail und dann will ich noch ein bisschen Evaluation auswerten. Und das Programm stellt Ihnen dann bestimmte Lernmodule zur Verfügung, quasi für Sie, individualisiert. Könnte ein ganz anderer Kurs sein, wenn ich den mache. Ja. Und damit kommen wir auch in eine ganz andere Situation hinein. Wenn wir jetzt sagen, wir hätten gar nicht hier sein müssen, sind wir natürlich gerne. Aber ne, wir hätten das alles im Hintergrund so zusammengestellt und hätten sich ihre Sachen zusammengeklickt. Und hängen wir dahinter noch ein Forum oder so ein Live-Chat? Ginge auch. Wäre zu überlegen. Großes Thema ist natürlich auch Simulation. So das Abbilden, das Rumspielen mit wirklichen Dingen, die aber nicht wirklich da sind. Ja, also klassisches der Flugsimulator, den Sie bei der Pilotenausbildung haben und den Sie auch selber für sich als Flugtraining nutzen können, ist einfach zu sagen, ich probiere mal eine Landung und wenn die daneben geht, darf ich es nochmal von vorne versuchen. Wäre sonst nicht so einfach zu realisieren. Auch da gibt es unterschiedliche Ansätze. Das kann in Realsituationen sein, in virtuellen Welten oder auch so in schematischen Prozessen Hier ist mal so einer rausgenommen. Es ist so ein Programm, mit dem kann man alles Mögliche abbilden. Das ist ein Beispiel dafür, wo Sie als Marktmanager trainieren können, wann mache ich eine Kasse auf und wann mache ich sie zu. Sie kennen das von Aldi. Kasse 2 schließt, Kasse 1 öffnet, Kasse 1 schließt, Kasse 1 öffnet wieder. Also Simulation, daran kann man das üben. Das muss man nicht unbedingt erst im Supermarkt ausprobieren, sondern man kann hier solche Simulationen mit erstellen. Und natürlich auch ein Teil so von individualisiertem Lernen. Ich kann es selbst steuern. Ich muss nicht präsent hier sein, ich kann es selbst steuern. So, das ist was für den Lerner. Für uns, sagen wir mal, als Anbieter bedeutet das Arbeit. Sie hatten irgendwo, haben wir hier Aufwand. Viel. Viel. Noch viel mehr. Ja? Man muss da sehr geduldig sein, um nachher ermitteln zu können, ja, das ist vom Aufwand her gerechtfertigt. Ist auch eine gute Frage. Man sollte nicht so eine Simulation wie für so eine Kasse programmieren lassen und dann sagen, das machen wir jetzt mal einmal. Dann haben Sie schnell 10.000 Euro für Programmieraufwand ausgegeben und setzen das einmal ein. Sehr exklusiv. So, aber wir müssen auch was davon haben. Einfaches Ding, Materialbereitbestellung. Vorträge, die Sie hier hören, gibt es einfach nachträglich zu sehen. Das macht man gerne über eine Lernplattform heutzutage. Früher hat man es auch über eine Webseite einfach gemacht, sagt, hier können Sie nochmal meine Folien zum Download wiederfinden. Wer noch nie auf eine Lernplattform geguckt hat, so kann so ein Ding aussehen. Gibt es unterschiedliche Gestaltungen. Man sieht halt eben hier so verschiedene Inhaltsbereiche und was da drin passiert. Das kann jetzt einmal Schweinezucht sein, das kann Ingenieurwesen sein, das kann E-Learning sein. Das ist der Lernplattform vollkommen egal. Und innerhalb einer solchen Lernplattform, da lege ich Ihnen einfach die PDF-Dokumente ab. Keine großen Ausdrucke mehr. Sie holen die sich zu der Zeit ab, wo Sie sie benötigen. Das Gleiche ist Teilnehmerverwaltung. Bei uns an der Hochschule, wo man sich noch für Übungen einschreiben muss, immer ein großes Thema gewesen, hängen so Zettel aus, da muss man sich einschreiben, dann wird man rausgestrichen und so weiter und so fort. Lässt sich über eine Lernplattform alles wunderbar automatisieren. Ich kann die Teilnehmer zuweisen, ich kann sie gesammelt anschreiben. Also ich spare da wirklich an der Stelle Geld. Und jetzt habe ich mich gerade hier verklickert und muss von ganz hier oben wieder hier rein. Zack, zack, hatten wir. Teilnehmerverwaltung hatten wir. Eben das ganze Thema Testen als Selbsttest hatten wir eben. Das Ganze können wir auch als Prüfung, als Prüfen machen. Wie gesagt, für Schulen, Hochschulen, spannendes Thema, wenn Sie da 600 Leute haben in der Medizin, die alle irgendwie zu einem Termin geprüft werden sollen und die auch möglichst zeitnah ihre Ergebnisse wissen möchten. Wir hatten, früher war das so halt eben Papierverfahren, dann wurde es in der Excel-Tabelle. Da gab es einen Kollegen, der war so ein halbes Jahr damit beschäftigt, diese Excel-Tabelle dann auszurechnen und. Auch das Online-Prüfung, elektronische Prüfung, das Ergebnis bekommen Sie, wenn Sie rausgehen. Ein weiterer spannender Punkt ist, das ist schon quasi so dieses Fortgeschrittene, hier sehe ich so Dinge, da steht so Social Media, Facebook und solche Geschichten an der Wand. Das heißt, wir selber sind gar nicht mehr, auch als Lerner, so außen vor, ihr die Lehrenden und hier wir Lernenden, digital, sondern wir sind da selber unterwegs. Es gibt Kursstrukturen und Kurskonzepten, die setzen wesentlich stärker auf Teilnehmerorganisationen. Ähnlich eventuell wie hier in so einem Seminarkonzept, so Open Space, die werden sie schon finden. Tun sie auch mit der passenden Medienkompetenz. So, daraus können wir natürlich sagen, da gibt es neue Lernmöglichkeiten. Eine Lernmöglichkeit ist einfach zu sagen, ich finde wesentlich mehr Teilnehmer. Kleines Beispiel hatte ich hier aus Hessen mal von Volkshochschulen kennengelernt. Die haben das Problem gehabt, irgendwo eine kleine VHS da, eine kleine VHS da, ein Kursthema mittendrin, die hatten zwei Teilnehmer, Kurs fiel aus. Das Ganze haben sie über eine E-Learning-Plattform zusammengebracht, haben ein Webinar, eine Videokonferenz noch darüber geschaltet und konnten so die Kurse stattfinden lassen. Anderer Punkt ist sogenannte Massive Open Online Courses, kurz MOOC genannt. Das sind Dinge, die treiben im Moment auch so die klassischen Bildungsanbieter um, nämlich Veranstaltungen, die offen sind. Da bezahlt keiner was für. Ja? Und wo Teilnehmer aus der ganzen Welt auf einmal teilnehmen. Wo also das machen ist so ein Ding von den amerikanischen Elite-Universitäten ausgehend, weil die schon früh angefangen haben, diese Vorlesungsaufzeichnungen zu machen und dann gesagt haben, wir haben so gute Sachen, das zeigen wir der Welt draußen und dann können die da auch gerne mitlernen. Und zum einen haben wir da ein bisschen Werbung, die Welt wird vielleicht ein bisschen schlauer. Und wenn wir noch ganz schlau sind, wir selber, dann sagen wir, so, jetzt hast du schon so viel Wissen erworben, wenn du jetzt noch ein Zertifikat haben willst, dann kannst du bei uns noch eine Prüfung machen, aber die kostet dann Geld. Ja? Also auch das sind so Sachen, da kann man wirklich ganz neue Wege gehen. Wie gesagt, wir können an Orte gehen, zu denen wir sonst nicht hinkommen, Simulationen. Wir können die Selbstlernzeit wesentlich besser nutzen. Das ist wieder so ein Beispiel, auch so aus dem Hochschulwesen. Der Student als solcher studiert ja. Er studiert nicht nur, wenn er hier präsent vor mir sitzt, sondern er studiert ja die ganze Zeit hinten dran. Nur da hat er ein Problem mit. Weil es gibt viele Ablenkungen und man hat noch ein paar andere Dinge zu tun. Und auch da können wir durch den Einsatz von Lernplattformen, von Kommunikationsmedien, einfach näher an unsere Studierenden wieder ran. Wir können die persönlich ansprechen, und zwar zu Hause. Wir können ihnen auch sagen, so, du, wenn du hier eine Aufgabe zu Hause erledigst, bekommst du auch ein Feedback zurück. Das ist besser als in der Vorlesung oder in so mancher Veranstaltung. Und ansonsten YouTube, Google, Wikipedia. Das sind ihre Bildungsorte. Da wären wir schon quasi so Ausblick. Darüber kann man nachdenken. Denn alles, was wir hier an E-Lectures zum Teil da oben aus den Unis haben, das finden Sie mittlerweile über YouTube. Die Inhalte Wikipedia und über Google sammeln Sie sich den ganzen Rest zusammen. Wissenschaftliche Artikel, Diskussionsforen und. Da lässt sich ganz prima mit lernen. Das heißt, wenn wir nochmal auf diese Didaktikdefinition zurückkommen, können wir sagen, also das Wann, das Wo und das Wie und das Womit, das können wir da wunderbar mit diesen ganzen Mehrwerten abdecken. Zeitunabhängig, ortsunabhängig, wir können das Wie verschiedene Medien anbieten, du kannst üben, du kannst mit Leuten chatten, du kannst mit unterschiedlichen Medienformaten arbeiten, prima. Jetzt geht es aber noch weiter. Jetzt bauen wir darum, um diese Möglichkeiten, um diese möglichen Mehrwerte, da bauen wir quasi unsere E-Learning-Konzepte oder unsere E-Learning-Szenarien. Da gibt es drei grundlegende Erscheinungsformen. Wie die im Einzelnen bei Ihnen aussehen können, kann ganz unterschiedlich sein. Der klassische Punkt, und das machen Sie eventuell sogar schon bevor Sie anfangen, E-Learning zu machen, indem Sie einfach sagen, ich stelle einfach Online-Material zur Verfügung. Das ist ein Klassiker, aber auch an den meisten Hochschulen, die sagen, hier ist die Präsenzveranstaltung, Folien zum Vortrag, noch einen Text zum Lesen findest du auf der Lernplattform. Punkt. Oder, wie gesagt, so kommt erstmal das PowerPoint ins E-Learning. Ob das dann E-Learning ist, ist die Frage. So, ist aber der Basislevel. Damit kann man auch viele Kolleginnen und Kollegen erstmal dahin bringen. Wenn ich eben sage, ist Aufwand, ist viel, furchtbar viel Aufwand, sind die sofort weg. Ich sage, du hast ein paar organisatorische Vorteile und du kannst quasi deine Leute einfach ein bisschen näher ranziehen. Das Material brauchst du nur hochladen. Ist gut. Dann haben wir schon mal den ersten Schritt geschafft, digitale Medien einzusetzen. Man sagt oftmals so, der Appetit kommt beim Essen. Dann stellt man fest, und die Studierenden erzeugen dann auch noch mal ein bisschen Druck. Der wichtige Punkt ist aber, der entscheidende dabei ist, ich in meinen Präsenzveranstaltungen, das ist die Hauptsache, der Rest Beiwerk. Das kann natürlich auch dazu führen, dass manchmal Sachen auch nicht gelesen werden. Das ist ärgerlich. Und dann fange ich zu überlegen an, wie kriege ich jetzt dazu, dass die Leute ein bisschen besser damit arbeiten. Und dann bewegen wir uns in den Bereich E-Learning-Integration. Integration heißt, das, was wir hier in der Präsenz machen, ist nicht ganz folgenlos dafür, dass Sie in der Online-Phase vielleicht doch noch mal reingucken müssen auf die Lernplattform, weil blöderweise doch irgendwie Fragen oder Sie mit Ihren drei Banknachbarinnen irgendwas machen müssen und das womöglich auch noch in der Präsenzsitzung aufgegriffen wird. Das heißt also, wir vermischen Präsenz und Online-Aktivitäten miteinander, verschneiden die und verweisen auch aufeinander. Und dann haben wir das Stichwort Blended Learning. Das ist so ein Ansatz, der auch gerade so in der beruflichen Weiterbildung stark eingesetzt wird, wenn es darum geht, an 2, 3 Terminen mit Teilnehmern etwas zu erarbeiten und zwischendurch die nicht zu verlieren. Oder zu sagen, früher waren es 8 Termine, kostet auch noch viel Geld. Da kann man einen Spareffekt rausrechnen, wenn man sagt, nee, ein Teil der Sachen muss präsent sein, weil es face-to-face ist, weil bestimmte Sachen nicht anders gehen, aber eine Wissensvermittlung, ein Testen, ein Prüfen, geht alles online. Und das kann dann, jetzt kommen so 2 kleine Spielarten, dann so aussehen, wir fangen nicht mit einer Präsenzveranstaltung an, sondern wir fangen quasi online an. Da gibt es eine Aufgabe, man muss irgendwas lesen, sich irgendwie vorbereiten und dann geht es ab in die Präsenzveranstaltung hinein. Und dann haben wir da wieder ein E-Learning-Schlagwort, was auch die letzten Jahre die Runde macht, das nennt sich Flipped. Das ist Schulkontext oder Inverted, das ist Hochschulkontext, Classroom. Ist beides dasselbe. Wir versuchen, wie gesagt, die Wissensvermittlung rauszuverlagern in die Selbstlernphase, um zu sagen, im Präsenz können wir mit den Leuten dann üben und Fragen klären. Genauso geht es aber auch andersrum, dass wir sagen, wir machen eine Präsenzveranstaltung und es gibt dann nochmal ein Testing hinten dran und damit das vielleicht noch ein bisschen geübt werden kann, gibt es noch ein paar Übungsaufgaben und dann, das hat noch keinen Namen, es gibt E-Prüfungen, aber das kann auch ganz anders heißen. Es ist jetzt nicht so gesetzt wie Blended Learning oder wie Flipped Classroom. Damit es nur mal hier einen Namen hat. Das heißt, mit diesem Verschneiden kann ich sehr schön experimentieren, was ich wann, wo einsetze, wie ich Menschen dazu bringe, weiter am Lernstoff zu bleiben. Und dann gibt es noch die hohe Schule, da haben wir dann das Thema Virtualisierung. Da sind wir quasi wieder bei dem Idealtyp des E-Learnings. Selbstlernen oder völlig raum- und zeitunabhängig lernen. Das heißt, die Online-Phase ist der zentrale Punkt. Das wird oftmals für so berufsbegleitende Master und solche Geschichten angeboten, wo da einfach der Wert darin liegt, ich kann es wirklich von zu Hause in Richtung Fernstudium machen. Ne? Fernuni Hagen. Und da spielt Präsenz eine untergeordnete Rolle. Eventuell, wenn es ums Prüfen dann wieder geht, um festzustellen, ist das auch wirklich diejenige, die da vorne sitzt und so. Oder solche MOOCs. So, damit haben wir quasi, das sind so die drei grundlegenden Szenarien, in denen wir uns zurzeit bewegen. Und darum herum gibt es jetzt noch Spielarten. Das müssen Sie sich eigentlich wie so ein Kreis vorstellen und sagen, okay, ich will das mehr in Richtung Spiel und Simulation haben. Gibt es Stichworte so Game-Based Learning oder Gamification. Dann nutzt man noch den Spielspaß als Lernmotivation damit zu. Oder ich sage, nee, es muss einfach ein Austausch zwischen den Teilnehmern, die müssen Inhalte erarbeiten. Oder es geht hier mehr so offene Bildungspraxis, das wären so quasi die selbst zusammengestellten Kurse. Eine Personalisierung, das wäre so Richtung adaptives Lernen, aber auch persönlich betreutes Lernen oder halt eben wirklich mehr das Selbststudium. Und das kann man quasi so ein bisschen drumherum drehen, darum und sagen, so, ja, das passt mehr in diese Richtung oder ich möchte das halt eben gerne, wenn ich mein Blended Learning habe, dann möchte ich da auch gerne noch Spiel- und Simulationsszenarien mit drin haben. Ich denke, damit sind wir fast durch, beziehungsweise mit diesen Szenarien und den Möglichkeiten, die ich daraus habe, kann ich quasi diese Definition bunt machen und sagen, auch hier kann ich dann sagen, das Wer kann ich bestimmen, indem ich Online-Gruppen festlege, das Was können sich die Teilnehmer gegebenenfalls selber raussuchen, indem sie nur andere Informationsquellen mit anderen teilen. Der einzige Haken bleibt für uns nur entscheiden, wozu wir lernen. Das müssen wir immer noch selber, zumindest müssen wir es für uns selber realisieren können. Wenn das nicht funktioniert, dann haben wir mit Präsenz und mit E-Learning und überhaupt mit Lernen haben wir ein anderes Problem, was wir an anderer Stelle lösen müssen. Das geht mit E-Learning noch nicht. So, danke. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und dann können wir ein bisschen drüber plaudern.